Ist der Wille frei? Zum Glück nicht. Das ist unschwer zu erkennen, dass ich eine Zweiteilung bei der Überschrift gewählt habe. Einmal eine Frage, die sich sicher der eine oder andere schon gestellt hat und vermutlich auch beantwortet hat. Und zugleich eine Antwort, die vielleicht ein bisschen provozierend klingt. Nee, zum Glück ist der Wille nicht frei. Und ich fange mal an bei so der Selbsteinschätzung des Menschen, um ein bisschen heranzukommen an die Thematik. Wir alle empfinden uns sicher als Wesen, die so einen Willen haben, die etwas vorhaben, die etwas anstreben, die etwas im Auge haben, also machen wollen, die etwas beabsichtigen. Und insbesondere ist der normale Mensch stolz auf seinen freien Willen. Und er glaubt, dass ihn gerade das von den Tieren unterscheidet, die ja instinktgetrieben sind. Aber nee, wir können ja Entscheidungen treffen, was wir machen oder was wir nicht machen. Und wie gesagt, es hebt uns quasi aus der Masse der anderen Wesen heraus. Und gerade Männer oder Frauen, die einen starken Willen haben, die werden noch besonders hoch geschätzt im Vergleich zu denen, die einen eher bescheidenen Willen zeigen. Bevor wir da jetzt mal weitergehen, habe ich gedacht, vergewissere dich doch erstmal, ob diese Auffassung, die du hast, ob das auch mit dem allgemeinen Sprachgebrauch übereinstimmt. Ich habe mal dem gelben dicken Buch nachgeguckt, Duden steht da drüber und da ist auch Wille definiert. Ich lese euch das mal vor, damit ihr wisst, was das amtlich ist. Also Definition von Wille: jemandes Handlungen, Verhaltensweise leitendes Streben, Wollen. Besonders die Fähigkeit des Menschen, sich bewusst für oder gegen etwas zu entscheiden. Durch bewusste geistige Entscheidung gewonnener Einschluss oder Entschluss zu etwas, beziehungsweise bestimmte feste Absicht. Und dann ist noch so ein typisches Beispiel aus unserer Sprache genannt. Es war mein freier Wille, dies zu tun. Beispielsweise, es war mein freier Wille, hierher zu kommen. Ich hätte ja auch zu Hause bleiben können, ne? Um das mal als praktisches Beispiel zu nehmen. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass die These meines heutigen Vortrages ein bisschen anders lautet, nämlich nein, der Wille ist überhaupt nicht frei und zum Glück ist er das nicht. Das steht also zunächst mal im Gegensatz zu unserem spontanen Empfinden, aber auch im Gegensatz zu dem, was man so offizielle Weltanschauung, philosophische Einschätzung, zum großen Teil auch religiöse Einschätzung nennt. Da wird immer davon ausgegangen, ja, der Mensch kann sich entscheiden. Das ist ja gerade das, was ihn unterscheidet von anderen und das, was ihm sozusagen etwas Besonderes für sein Leben mitgibt. Und ich behaupte, nee, es ist übrigens gar nicht so schlimm, dass wir gar keinen freien Willen haben. Im Gegenteil behaupte ich, und da komme ich am Schluss meines Vortrages drauf, dass das geradezu unser Glück sein kann. Das kann geradezu unsere Rettung sein, dass der Wille nicht frei ist. Das Merkwürdige, was mir aufgefallen ist, dass auch unter Buddhisten diese These von der Willensfreiheit vollkommen zu Hause ist. Und das ist wirklich ein merkwürdiger Widerspruch. Jeder, der zwei Bücher über Buddhismus gelesen hat, der kennt den Ausdruck von bedingten Entstehen. Nicht? Und wenn die Leute sich unterhalten, dann gehört das immer dazu, dass man von der wechselseitigen Beziehung der Phänomene und von dem bestimmten Erscheinen der Phänomene spricht. Alles klar, das ist sozusagen die buddhistische Ecke in uns. Und links ist der freie Wille da. Und ich frage mich immer, wie passt das zusammen? Nicht? Also das, irgendwie beißt sich das. Und ich sage, glaube ich, muss man mal anfangen, genau zu untersuchen, nach welchen Bedingungen denn das funktioniert, was wir Wille nennen. Wann kommt Wille auf? Was sind die Ursachen? Was sind die Bedingungen dafür, dass diese Impulse aufsteigen? Und das ist die erste Feststellung, das könnte ich auch immer mal überprüfen. Die erste Feststellung ist, Wille taucht immer nur dann auf, wenn irgendwo ein Defizit vorhanden ist, wenn ein Mangel vorhanden ist, wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll, wenn etwas irgendwie quer läuft. Ja? Und das dummerweise, das ist das Komplizierte dabei, in vielen seltsamen Konstellationen und Zusammenhängen, in denen sich das darstellt. Und das will ich jetzt mal ein bisschen an Beispielen klar machen, damit wir selbst sehen, es braucht immer bestimmte Anlässe, Gründe, Ursachen, damit Wille überhaupt erscheinen kann. Der kann nie von sich aus. Nummer eins, das ist das, was ich mal einen unmittelbar gefühlten, direkt wahrgenommenen Mangel nenne. Das kann so eine leichte Unannehmlichkeit sein, bis zu manifestem Leid. Fangen wir mal physisch an, nicht? Wir sind ja alle physische Wesen und da erscheinen Defizite. Es ist kalt, was passiert? Der Wille kommt auf, ich will was anziehen. Ich habe Hunger, ja, ich will zum Kühlschrank. Oder ich habe Zahnweh, dann rufe ich den Zahnarzt an. Sonst nicht. Aber auch psychisch. Ja, wir sind ja auch Menschen, die das besitzen, was man Seele oder Psyche nennt. Ja, wenn ich Trauer habe, frustriert bin, ärgerlich bin, dann komme ich auf die Idee, eine Freundin anzurufen, mir Trost zu holen. Oder die Seelsorge, die mich da irgendwie aufrichtet. Ich habe Frust am Arbeitsplatz. Ich überlege, soll ich nicht besser kündigen? Soll ich mir nicht was anderes suchen? Oder etwas Drittes, das ist, wenn wir uns als geistige Wesen betrachten. Geist sucht immer nach Orientierung. Manchmal haben wir keine Orientierung. Da kommt der Wille nach Orientierung auf. Also wir gehen das erste Mal zum Tibethaus, kennen den Weg nicht. Da fragt man jemanden. Oder man spürt sehr viel tiefer, dass unsere Ahnungslosigkeit eine existenzielle ist. Nicht nur ein momentanes Unwissen, sondern existenzielle Ahnungslosigkeit. Was machen wir? Wir fragen unter Umständen, ja, einen Buddha oder andere Religionslehrer, Philosophen, sagen wir, was hat es mit der Existenz auf sich? Nochmal, es gibt im Laufe des Tages 1000 Willensimpulse. Sie können immer nur aufsteigen, wenn etwas sozusagen fehlt, wenn ein Mangel ist. Sonst kommt der Wille gar nicht erst zustande. Zweiter Punkt. Ich habe eben dargestellt, dass man manche Defizite unmittelbar spüren kann, unmittelbare Erfahrung machen kann, dass das so ist. Aber es gibt auch Mängel oder Defizite, die sich sozusagen nur in unserem Geiste abspielen, die wir mit unserem Geist erkennen, die wir erahnen, erwarten, ja, befürchten. Und auch dann ist die Möglichkeit, und geradezu die zwingende Notwendigkeit, dass wieder auftaucht. Beispiel, um es plastisch zu machen. Also in dem Büro, in dem wir arbeiten, wird ein neues Computerprogramm gekauft, angeschafft. Wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir müssen es aber anwenden irgendwann. Ja, was passiert, es kommt der Wille auf, dann mache ich halt ein Training, nehme ich Unterricht. Oder, ja, es könnte heute ja Regen geben, dann nehme ich doch besser mal ein Schirm mit. So ist er erwartet, könnte ja sein, dass, oder befürchtet, dass Regen auftaucht. Oder kommen wir nochmal im Job zurück, ja, mein Job steht irgendwie auf der Kippe, der Chef guckt mich seit Wochen immer ein bisschen komisch an. Was macht das wohl bedeuten? Ach, lass mich doch mal die Anzeigen in der Zeitung oder irgendwo im Internet gucken, was es an möglichen Alternativen gibt. Oder mal weg vom Vordergründigen, wieder zum Existenziellen hin. Wenn man die Erkenntnis hat, die Einsicht hat, das Leben nicht nur Zuckerschlecken ist, die Buddhisten würden sagen, das Leben Dukkha ist, das Leben mit Dukkha verbunden ist, dann kann der Wille auftauchen, ja, dann muss ich gucken, wie geht's hier raus. Und wenn ich diese Einsicht nicht habe, wenn ich diese Befürchtungen nicht habe, diese Ahnungen, Erwartungen nicht habe, dann bleibt der Wille sozusagen auf seinem Kissen und schlummert weiter. Da kann man eine Gegenprobe machen. Ne? Also unterstellen wir mal jetzt fiktiv, wir hätten Vitaminmangel, also Vitamin B fehlt uns. Aber keiner weiß es und keiner stürzt. Da kommt doch kein Wille auf, in die Apotheke zu gehen und sich was zu verschreiben oder verschreiben zu lassen. Aber wenn der Arzt sagt, oh je, ich habe Sie untersucht, Sie leiden unter XY, hier ist ein Rezept, dann muss quasi der Wille auftauchen, ich will ja gesund werden, also laufe ich da mal hin und hole mir das Präparat, das mir fehlt. Und das wieder bezogen auf unsere existenziellen Fragen. Wenn wir keinerlei Ahnung haben in Bezug auf das, was der Buddha bezüglich unseres Lebens sagt, nicht? Stichwort die vier Wahrheiten, kämen wir nicht auf die Idee, praktische Konsequenzen daraus zu ziehen, sondern das wäre für uns überhaupt nicht da. Das ganze Phänomen wäre nicht da, geschweige denn irgendeine praktische Konsequenz. Also, wenn man dann erstes Resümee mal ziehen will, Wille an sich ist nie da, sondern Wille taucht immer nur in bestimmten Situationen auf, sozusagen aktuell, und als Reaktion auf etwas, was vorgefunden ist. Denn diese vorgefundene Situation ist eine in sich widersprüchliche Situation. Wir erleben etwas, was so ist, wie es ist, was aber nicht sein soll, soll immer irgendwie anders sein. Und deshalb ist der Wille die Reaktion auf eine Situation, die man ändern will. Und so verstehen wir auch schon ein bisschen die Funktion. Der Wille bereitet uns sozusagen innerlich vor auf Handlungen im Reden, im Denken, im körperlichen Tun, die die Ursache des Willens beseitigen sollen. Und wenn ihr die Beispiele, die ich genannt habe, mal ein bisschen strukturiert oder analysiert, werdet ihr sehen, dass diese Mängel, von denen ich sprach, diese Defizit, das Gefühl von Erlebensminus, aus zwei Quellen aufsteigt. Das eine kann man nennen den Komplex von Bedürftigkeit, von inneren Anliegen, von Trieben, von Drängen, die wir alle mitbringen. Also ich leide unter Nahrhaftigkeit, nicht? Wenn die sich zeigt, dann kommt der Wille auf, ich will Schoko. Ganz einfach. Oder sexuelle Bedürfnisse melden sich. Dann kommt der Wille auf, heute geht's auf die Piste. Heute Abend müsste man mit irgendwas sozusagen, ja, ich kenne die Ausdrücke nicht, müsst ihr wissen, wie das heutzutage ist. Oder wir haben so ein bisschen Neugier, das ist auch ein innerer Drang, ein Trieb. Ja, ach, ich rufe mal meine beste Freundin an, das ist die nächste Stunde gerettet. Ja. Oder ich checke meine Mails, was auch immer. Oder wieder, ja, spirituell, wenn man ein inneres Anliegen hat nach Klärung von Existenz, dann hat man vielleicht den Drang auch, sich zu bilden, etwas zu erfahren, etwas zu wissen und zu praktizieren. So, dann ist der eine Komplex für die Bali-Spezialisten unter uns, das ist das, was der Buddha Chando nennt. Der Triebwille, der sozusagen spontan auftaucht, der in unserer Psyche, in unserem Herzen sozusagen wohnt und sich ab und zu von sich aus melden nach einem inneren Rhythmus. So, und dann haben wir einen zweiten Punkt, eine zweite Quelle, die unseren Willen speist. Das habt ihr bei den Beispielen auch rausgehört. Das ist unser Verstand, ja? Unser Wissen, unsere Einsicht. Denn wir haben ja doch einen stets kommentierenden, begleitenden Geist, der immer die Frage stellt, was tut mir gut, was muss ich machen, dass es mir gut geht, was muss ich machen, damit Schaden und unangenehme Erfahrungen abgewendet werden. So, und diese Quelle ist auch Impulsgeber für das Aufsteigen von Wille. Also uns fällt ein, am Freitag ist Feiertag oder übermorgen ist Feiertag. Also muss ich morgen einkaufen. Das ist nicht unmittelbar ein Defizit gespürt, aber der Geist sagt uns, ja, mach was, geh heute, hole deine Butter, sonst hast du sie morgen nicht. Oder eine ethische Komponente. Es gibt ja auch Menschen, die auf solche Dinge Rücksicht nehmen. Ich sage mal, die den Grundsatz haben, es soll allen gut gehen. Die haben ja immer so eine Kontrollinstanz. Ich in sich, die dir sagt, ja, dann darfst du dich so und so nicht verhalten, dann musst du dich anders benehmen, als du das vielleicht willst. Der letzte Punkt, ich komme ja immer sozusagen auf die tieferen spirituellen Fragen in dem Zusammenhang zurück. Wenn der Geist sagt, die Lehren des Buddha sind befreiend und wir das anerkennen, dann muss ein Wille in uns auftauchen, na, dann beschäftige ich mich damit, dann lese ich was, dann höre ich einen Vortrag, dann mache ich ein Seminar, dann habe ich Praxis. Also Zusammenfassung nochmal. Wille ist immer Reaktion. Wille taucht dann auf, wenn eine Negativität erlebt oder gedacht wird. Und das kommt aus diesen beiden Quellen, von den inneren Drängen einerseits und von unserer Einsicht, von unserem Wissen, von unserer Durchschauung andererseits. Jetzt ist aber die spannende Frage, und ihr werdet merken, dass es alles noch viel komplizierter ist, unser freier Wille, ja, in welcher Konstellation der sich tatsächlich bewegt, ist die Frage jetzt, wie kommt Wille auf? Nicht nur, dass er aufkommt, das haben wir jetzt mal festgestellt, sondern wie ist der Mechanismus, wie ist die Bildung dessen, was wir Wille nennen? Also die Entstehung ist hier gefragt. Und da ist die erste Feststellung, auch wenn uns das gar nicht so erscheint, weil Wille oft einfach plötzlich da zu sein scheint, ist es immer das Ergebnis eines vorangegangenen Prozesses dafür. Tut sich sehr, sehr viel, bevor uns das irgendwie bewusst wird, wenn es überhaupt richtig bewusst wird. Das heißt, die Willensbildung ist abhängig davon, welche Konstellation von den einzelnen Komponenten im Moment da ist und wie die Stärke dieser einzelnen Komponenten aussehen. Da seht ihr mal, wie kompliziert unser Leben ist. Da gibt es zunächst mal eine Art der Willensbildung, die sehr schnell funktioniert, widerspruchsfrei funktioniert, konfliktlos funktioniert. Praktisches Beispiel, ich habe den starken Drang, eine Zigarette zu rauchen. Der Geist sagt, Rauchen ist cool. Schon ist der Wille da, ohne dass man sich umgucken muss. Man steht auf dem Balkon und pafft ein. Umgekehrt, da ist in mir eine Abneigung gegen Rauchen, ich kann Rauch nicht ausstehen, und der Geist sagt zusätzlich, schadet im Übrigen auch, da kann kein Wille aufgehen, auf den Balkon zu gehen. Im Gegenteil, wenn es irgendwo eine verrauchte Bude, verräucherte Bude ist, geht man raus. So einfach ist das. Aber dummerweise ist das in uns nicht immer so einfach sortiert und gestrickt, weil die einzelnen Komponenten, die ich angedeutet habe, ja auch im Konflikt zueinander treten können. Das heißt zum Beispiel, dass unsere inneren Dränge das eine wollen, aber unser Geist, die Einsicht, etwas anderes will. Also Zucker schmeckt. So, unser Inneres sagt, das ist klasse, wenn du jetzt was Süßes hast. Aber der Geist sagt, hallo, du weißt doch das, nicht? Schmeckt im Moment gut, aber Zähne kaputt und was alles noch dazukommt. Das heißt, der Geist warnt vor dem, was das Herz, das Seelische eigentlich möchte. Oder ich sitze gerade dabei und fülle so einen Antrag an die Versicherung aus, nicht? Irgendeinen Schaden da im Haus. Und bräuchte ein bisschen Geld. Also, wie teuer war nur das, die Glasvase, die mir da runtergefallen ist? Und schwankt ein bisschen, welche Zahl ich da reinschreiben soll. Da sagt mein Inneres einmal, ja, wenn du die Zahl ein bisschen höher machst, hast du mehr im Portemonnaie. Also, der innere Drang ist vielleicht in die eine Richtung. Aber der Geist sagt, nee, du weißt doch, und der liebe Gott, und der hat das auch nicht so gewollt, und vielleicht ist man auch überzeugt, dass moralisches Handeln okay ist, dann merkt ihr, dass das sich ein bisschen klemmt miteinander. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht an dem Beispiel, dass der Willensbildungsprozess abhängig ist von den einzelnen Komponenten, dass oft auch mal ein Kampf zwischen den beiden stattfindet und am Ende das siegt, was einfach stärker ist. Entweder der Drang ist so stark, dass der Geist nichts zu melden hat. Der meldet sich so ein bisschen von hinten und sagt, hallo, hallo, ja, nachher. Oder aber die Achtsamkeit und so die geistige Klarheit ist so stark, dass der aufsteigende Impuls keine Chance hat. Er wird einfach beiseite gedrückt. Und am übelsten ist es halt dann, wenn beide so, ja, so sich die Waage halten, dann weiß man nicht so recht, in welche Richtung das geht. Es wird noch komplizierter, aber das nur, damit ihr auch euch selbst ein bisschen kennenlernt. Also bisher habe ich geschildert den Widerstreit zwischen den inneren Impulsen und dem, was hier diese obere Instanz sagt. Es kann aber auch sein, dass der Widerspruch auf derselben Ebene noch stattfindet. Also ich habe jetzt frei 2 Stunden. Und da sagt etwas in mir, ach, ist doch schönes Wetter, geh doch spazieren. Und da sagt etwas anderes in mir, ja, aber dieser Roman da, die haben den Mörder noch nicht gekriegt. Ja? Lies doch das erstmal zu Ende. Es sind beides Dränge. Und catchen miteinander. Und dann fällt einem noch auf, dass man das Bad auch noch putzen muss. Aber das tut man dann mal ganz weg, weil sich dann der Geist mal wieder dazwischen meldet. Oder dieser Konflikt findet auf der geistigen Ebene statt. Also ihr musstet ja alle heute hierher kommen, manche von weit weg. Und da fragt man sich, wie komme ich da am besten hin? Und dann sagt der Geist einmal, ja, wenn du dich ins Auto setzt, bist du schnell und bequem in Frankfurt. Aber du kriegst keinen Parkplatz. Ja, dann fahr doch mit dem Zug. Weißt? Ja, aber Zug kannst du dir heute gar nicht bezahlen. Du kriegst eh keinen Platz und reserviert habe ich auch nicht. Also auf der Ebene der Betrachtung des Intellekts kann das genauso sein. Und damit ist auch geklärt das Phänomen, was wir den schwankenden Willen nennen. Denn es ist ja keineswegs so, dass das, was in uns dann auftaucht, irgendwann mal wirklich entschieden ist. Also ich gehe in ein Kaufhaus und will mir eine Hose kaufen. Wunderschön, passt und Stoff und Farbe. Und die kaufe ich. Wille ist völlig klar. So, und dann hängt so ein kleines Etikett dann dran manchmal. Und dann dreht man das herum und sagt, nee, die kaufe ich doch nicht. Ist der Wille mit einem Schlag sozusagen weg. Aber freier Wille, ist völlig frei. So, dann drehen wir rum, so, ach, kannst du dir gerade noch leisten? Schnappen die, wollen zur Kasse gehen, ja, da fällt das Auge auf eine andere Hose noch, die hatten wir vorher gar nicht gesehen. Ja. Ach, die ist aber auch schön. Ach, vielleicht nehme ich die. Ja. Das Ende vom Lied ist, die erste hängt man dann wieder ins Regal und legt sie hin und die zweite nimmt man dann. Ja. Also, Wille entscheidet sich um. Oder man vergisst im Laufe der Zeit, das kann man ja auch in Bezug auf sein ganzes Leben mal betrachten, was man vielleicht in der Jugend so alles so wollte, was da wichtig war, was da sozusagen lebensnotwendig war. Wenn wir uns das heute überlegen, ist das völlig bedeutungslos geworden. Also das wandelt sich im Laufe der Zeit auch, was da in uns passiert. Ja, jetzt haben wir ein bisschen gehört, was ist der Wille, wie entsteht er, dann gesehen, dass das eine ganz komplexe Angelegenheit im Grunde ist und fragen uns jetzt, worauf ist denn der Wille gerichtet? Wenn wir schon von Freiheit reden, dann wollen wir es auch komplett wissen. So. Festzuhalten ist, dass jeder Willensimpuls sowas wie ein immanentes Ziel hat. Es ist nicht beliebig, sondern er richtet sich auf eine Verbesserung der Situation. Das muss ich nochmal sagen, weil es mit ein entscheidender Punkt ist. Wille will immer die Verbesserung einer Situation, ob erlebt oder nur empfunden oder gedacht. Keiner will eine Verschlechterung. Es geht technisch nicht, dass der Wille etwas Schlechteres will. Aber er kriegt nicht immer das, ja, was er sich sozusagen vorstellt. Die Idee dahinter ist immer, ich bereite mich innerlich so vor, um eine Mangelsituation zu beenden oder wenigstens zu verbessern. Und da sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich gestrickt. Nicht? Sie haben sehr unterschiedliche Maßstäbe und je nachdem, wie die Menschen gepolt sind, muss sich ihr Wille in eine bestimmte Ebene bewegen, in eine bestimmte Richtung bewegen. Und viele Menschen, wir alle auch, zumindest teilweise, sind eher vordergründig interessiert. Dann kommt ein Wille auf, der das will, was im Moment wohltut. Nicht? Ein angenehmes Gefühl oder wo wir das Empfinden haben, ja, wenn ich das und das tue, dann habe ich eine Erhebung, eine Erhellung meines Lebens. Im Augenblick. Meistens sind das irgendwelche sinnlichen Befriedigungen, die wir suchen. Wer ein bisschen Weitblick hat, nicht? Wer ein bisschen sozusagen Einsicht in sein Leben hat, wer ein bisschen mit Achtsamkeit sein Leben angeht, der wird eben nicht nur auf den Augenblick gucken, sondern der wird sagen, was kommt am Ende raus. Nicht? Also das typische Beispiel, wenn man in der Schule ist, mittags nach Hause kommt, da will man raus, will man spielen und nicht seine Hausaufgaben machen. Vielleicht will man überhaupt nicht in die Schule gehen. Der vordergründige Mensch sagt, ich gehe jetzt spazieren, ich gehe Volleyball spielen und lese was und mache irgendwas. Ne? Lernen, Schule, Studium, nicht. Wer ein bisschen sozusagen Krebs hat, wer Einsicht hat, wer Erfahrung hat, wer achtsam ist in der Situation, der würde sagen, okay, jetzt schwimmen ist ja schön und den ganzen Sommer ist schwimmen ist auch schön, aber ein schlechtes Zeugnis am Ende, schlechte Ausbildung am Ende ist gesehen auf das ganze Leben nicht wirklich gut. Also stelle ich jetzt den Willensimpuls, ich will raus, zurück zugunsten des dann entstehenden Willensimpulses, okay, dann setze ich mich halt hin, ich investiere was in die Situation, damit es langfristig besser wird. Und dann soll es Menschen geben, die nicht nur, ist immer mein Stichwort, bis zur Rente gucken, die nicht nur das eine Leben im Auge haben. Da sind wir wieder bei unseren spirituellen Themen, bei unserem buddhistischen Ansatz. Das sind Menschen, die schauen, wie geht's denn nach diesem Leben weiter. Und danach, und danach, und danach, und ich sage, die werden zu ganz anderen Entscheidungen kommen, sie werden etwas ganz anderes wollen, als der, der nur im Augenblick lebt und nur für den Augenblick etwas Angenehmes erleben will. Und eine Zwischensituation gibt es noch, die sei auch erwähnt, dass man sich manchmal schon auch überlegt, in welchem Verhältnis stehen denn Aufwand und Effekt. Da gibt es die vielen Bergsteiger, die sagen so, heute geht's auf den Berg. Und da fahren sie mit dem Bus hin und dann sehen sie den Berg da, wunderschön, klasse. Aber wie komme ich da hoch? Und da verschwindet der Wille auf die gute Aussicht und der Wille richtet sich auf die Kneipe, die 100 Meter entfernt. Wenn man das Gefühl hat, das Wollen da hoch, die Aussicht genießen, ist ja was Klasses. Also wer Mount Everest mal bestanden hat und da mal auf die Welt herabgeblickt hat, der wird sicher sagen können, fantastisch. Aber wer sich überlegt, was das an Aufwand braucht, der überlegt dann oft, was mache ich draus? Ja, das ist sozusagen eine Frage, die man auch an sich richten soll. Wie viel Kraft man aufwenden kann, um ein Ziel zu erreichen, das eigentlich wertvoller ist als ein anderes, das im Moment schön ist. Kommen wir mal zu einem Art Fazit. Wir haben ja die ganze Zeit über Freiheit oder Unfreiheit geredet. Jetzt will ich mal versuchen, das Ganze ein bisschen auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen. Also ihr habt vermutlich rausgehört, was ich sagen will, dass der Wille durchaus unfrei ist, weil er in jedem konkreten Fall, in dem er auftaucht, bedingt ist. Und zwar bedingt durch die zwei Quellen, einmal durch die inneren Dränge, Antriebe, die wir haben, und durch die Anschauung, durch die Einsichten und durch die Urteile, die über das Leben existiert. Und das Ergebnis dieses Willensbildungsprozesses hängt ab von den Stärken der einzelnen Komponenten. Die stärkste Komponente setzt sich durch. Ein starker Drang gegenüber schwachen Einsichten, starke Einsicht, starke Achtsamkeit gegen schwache Dränge. Und was auch nicht willkürlich ist, das haben wir, denke ich, auch gehört, ist die Funktion des Willens. Der Wille will immer das Bessere, nie das Schlechtere. Die Ausrichtung des Willens ist immer das Objekt, von dem man seine Befriedigung erwartet, die Verbesserung der Situation erwartet. Und auch die Klarheit oder Unbestimmtheit des Willens ist abhängig von den Komponenten, von denen ich die ganze Zeit gesprochen habe. Kommt ein letztes noch an Unfreiheit, ach, kommt noch mehr, das kann man gar nicht alles erwähnen, aber ich will nochmal über die Unfreiheit in Bezug auf die Stärke des Willens sprechen. Ich habe ja einleitend gesagt, dass in unserer Gesellschaft so, ja, das Bild herrscht, ach, das ist ein willensstarker Mensch, so möchte ich auch sein. Ne? Der hat das irgendwie mitgebracht, jetzt gibt es einen Willensstärkensgen oder was auch immer, während mir das ein bisschen fehlt. Aber auch das ist im Grunde falsch, weil auch die Stärke des Willens genauso abhängig ist von den Komponenten, über die ich die ganze Zeit hier rede. Beispiele. Das ist immer mein Standardbeispiel hier. Es brennt plötzlich. Da ist der Wille extrem stark daraus. Blitzartig und extrem stark. Also das ist wie wenn ein Ball auf einer abschüssigen Straße liegt. Der liegt gar nicht, der rollt sofort ins Tal. Es geht überhaupt nicht anders. Umgekehrt, stellt euch mal vor, so im Lokal sieht man immer, es kommen Leute rein und da stehen die erst noch 5 Minuten. Wo setzen wir uns denn hin überhaupt? Ah, da waren es Fenster. Ja, ja. Nee, da zieht's. Lass uns doch darüber gehen. Ja, gut. Ah, nee, da läuft der Koch da weit vorbei. Ja. Ja, und da sitzt aber einer. Nee, das sind so viele am Tisch, die reden so laut. Wie lange das oft dauert, bis so eine Entscheidung getroffen ist? Warum? Weil die einzelnen Komponenten ja, nicht so klar sind oder so deutlich sind, so kraftvoll sind, dass ein starker Wille entstehen kann. Das ist das Beispiel von Buridans Esel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Buridans Esel, der steht vor 2 Heuhaufen. Ja? Und die Heuhaufen sind identisch, genauso groß, genauso gefärbt, riechen genauso. Und das sagen die Philosophen, der Esel stirbt, weil er sich nicht entscheiden kann. Er hat keine den freien Willen. Nein, wenn die äußere Situation in dem Fall so gleichartig ist, wie soll da Wille entstehen? Ja, aber wenn da eine Heuhaufen groß ist und gut riecht und der andere schon eher so vermodert ist und so ganz klein ist, ja, was hat der Wille da für eine andere Chance, als zu sagen, den nehme ich. Ja. Also, um auf den Ball nochmal zurückzukommen, wenn der Ball auf einer Straße liegt, so ein kleines bisschen abschüssig ist, ja, dann plätschert, rollt der da dahin. Und wenn die Straße oder die Ebene völlig glatt ist, muss der Ball liegen bleiben. Er hat gar keine andere Möglichkeit. Das mal als Beispiel dafür. Heute Nachmittag werde ich noch eine Unfreiheit separat nochmal vorstellen. Es kommt nämlich noch hinzu, dass wir einen Willen zwar haben, wenn wir ihn denn mal haben, aber dann erst die Frage anfängt, wie kriege ich den realisiert? Ja, denn das ist ja die Krux des Lebens überhaupt. Wir können ja 1000 Dinge wollen, aber das meiste kriegen wir gar nicht. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Knackpunkt, was Willen angeht, dass Wille letztlich nie richtig erfüllt wird. So, kommen wir zum freien Willen nochmal und der Behauptung von vorhin. Tja, was ist jetzt mit dieser Freiheit? Und vielleicht habt ihr das so empfunden. Manche Menschen empfinden das so, wenn sie hören, dass der Wille bedingt ist, dass sie erstmal einen Schreck kriegen. Um Himmels Willen, jetzt ist mir mein freier Wille eben verloren gegangen. Ich hatte ihn 30, 40 Jahre, hatte ich ihn und jetzt ist er weg. Ja, was mache ich jetzt? Aber an sich braucht man da keine Sorge zu haben. Man kann ja nichts verlieren, was man nie hatte. Ja, ist doch nicht so, dass wir einen freien Willen hatten und der ist jetzt weg. Sondern im Grunde hat es den nie gegeben. Das Einzige, was vielleicht weg ist, ist unsere Illusion hinsichtlich dieser Sache. Und das ist immer von Vorteil. Ich sage euch, wenn man Illusionen los wird, auch wenn es im Moment wehtut, ist es oft so. dass es dann so richtig so knackt innerlich. Ja? Aber jede Illusion, die man losgeworden ist, ist ein Schritt in die Freiheit. Und deshalb sagte ich am Anfang, jetzt wird es spannend sozusagen für uns, die wir spirituell interessiert sind, dass die Tatsache, dass der Wille bedingt ist und nicht frei ist, unser Glück sein kann, unsere Rettung bedeuten kann. Warum? Stellt euch doch mal vor, der Wille würde wirklich frei sein. Was der uns unter Umständen bescheren könnte. Was für ein Blödsinn so ein Wille da produziert. Und am Ende müssen wir das aussparen, nur weil der Wille frei ist und irgendwas Blödsinniges da macht. Also ein hohes Risiko, dass wir eingehen, wenn das tatsächlich so wäre. Es kommt vielleicht nur Schaden oder Ärger am Ende raus. So, worauf ich hinaus will, ist, dass es gar nicht darauf ankommt, ob Wille frei ist, sondern es kommt darauf an, ob der Wille in die richtige Richtung zielt. Nicht? Ob er etwas hervorbringt, das heilsam ist und förderlich ist und gut ist, oder ob er etwas hervorbringt, was wir im Grunde gar nicht wollen. Oder nochmal weiter geblickt, ob Wille so gelenkt sein kann, dass er am Ende sogar uns zum Heilen, zur heilen Situation führt. Jetzt fragt man, vielleicht eher rhetorisch, ist es denn möglich, seinen Willen so zu dirigieren? Nach dem, was ich gesagt habe, ja. Warum? Weil beide Komponenten, die den Willen speisen, nicht Trieb und Wissen, selbst wieder bedingte Phänomene sind. Das ist ja, was Buddhisten sozusagen immer auf dem Tablett vor sich hertragen, alles ist bedingt. Dann auch die beiden Grundkomponenten, die unsere Willensbildung ausmachen. Also ist die Aufgabe, die sich uns stellt, diese beiden Komponenten so zu verändern, dass am Ende nur ein guter Wille rauskommen kann. Und das geht in zweierlei Hinsicht. Das, was ich vorhin das Psychische genannt habe, die innere Triebkonstellation, ist abhängig von bewertendem Denken. Das, was da in uns auftaucht, Schoko, ich will Schoko, ja, das ist nichts anderes als das Ergebnis, nicht, von früherem, ich will Schoko im Geist. Dann bildet sich das sozusagen auch in uns heraus. Und die andere Komponente ist auch durch geistige Akte entstanden. Jede Einsicht ist durch geistige Akte entstanden. Wenn man sich die Dinge anschaut, wie sie tatsächlich sind, entsteht Erfahrung, entsteht Wissen. Und diese beiden Komponenten, wenn sie denn auf der Höhe sind, ja, dann führen sie dazu, dass der Willensbildungsprozess mit einem Mal in eine ganz andere Richtung geht. Jetzt kommt es aber, dass die Qualität der weltlich üblichen Faktoren völlig unzulänglich oberflächlich und abwegig sind. Das ist unser Problem, dass wir aus zwei Gründen heraus mit unserem Leben nicht wirklich zurechtkommen. Immer wieder an die Wand knallen, wenn ihr das mal bildhaft euch vorstellen wollt. Warum? Weil auf der einen Seite unsere Weltsicht unrealistisch ist. Also geistige Ebene sind wir nicht auf der Höhe der Zeit. Nochmal Beispiel. Wir sind zu konsumorientiert in jederlei Hinsicht und sind deshalb in dieser Tretmühle, in der wir sind. Oder tiefer gesprochen, unsere blinde Welt- und Ich-Gläubigkeit führt uns immer in Lebenssituationen, wo es nur am Ende wehtun kann. Also wir sind geistig falsch ausgeleuchtet. Und auch unser innerer Haushalt, die zweite Komponente, das Seelische in uns, ist in aller Regel auch nicht so programmiert, wie das sein sollte. Wir sind bildhaft gesprochen verunreinigt. Das, was der Buddha so gern die Herzenstrübungen nennt. Ja, in uns spielen Kräfte eine Rolle, die besser nicht da wären. Also all das, was wir an Aversion, Ärger, Zorn, Neid, Geiz und all diese Dinge, was wir da in uns vielleicht noch kennen, ist immer mit eine Grundkomponente, die unseren Willen geradezu prägt, geradezu in die Richtung drückt, in die Richtung zwingt, kann man geradezu sagen, die am Ende gar nicht gut ist. Das heißt, auf Deutsch es muss eine doppelte Wandlung stattfinden, um den Willen in die richtige Richtung zu bringen. Und da setzen nun die Belehrungen des Buddha ein. Wozu haben wir ihn denn? Nicht? Ihr kennt den wichtigen Satz vom Geiste gegen die Dinge aus. Warum? Nicht? Das hat man eine Idee, mit der beschäftigt man sich. Daraus entstehen unsere Weltbilder. Aus den Weltbildern leiten sich ab unsere Ziele, unsere Motive, unsere Wollensrichtungen. Daraus leiten sich ab unsere konkreten Handlungen. Und daraus leitet sich ab, was wir aus dem Außen, aus der sogenannten Außenwelt erleben. So haben wir den ganzen Zusammenhang und vor allen Dingen auch das Ergebnis dieses Zusammenhangs, wenn die beiden, wie gesagt, Grundkomponenten in uns nicht wirklich auf der Spur sind. Und das ist übrigens der Grund, warum Buddhas und andere lehren, weil sie die Gebundenheit des Geistes kennen oder die Gebundenheit des Willens kennen. Sie wissen, wenn man bestimmte Dinge in den Geist einpflanzt, dann muss am Ende der Wille sich wenden. Echt? Wenn man das auf die tiefsten Wahrheiten, nicht mal auf die tiefsten Wahrheiten, fangen wir gar nicht gleich mit dem härtesten Stoff sozusagen an, ja? Sondern wenn ich etwas als wahr angesehen habe, dann zwingt es meinen Willen in eine andere Richtung. Konkretes Beispiel, alle Religionen reden ja darüber, dass man bestimmte ethische Regeln einhalten soll. Also bei den Buddhisten sind das mindestens die 5 Silas, nicht töten, nicht stehlen, etc. etc. Wenn ich eingesehen habe, dass diese Regeln richtig sind, dass sie hilfreich sind, muss auf Dauer mein Wille sich danach richten. Aus den genannten Gründen geht das nicht immer glatt und sofort, aber auf Dauer zwingt eine Einsicht zu einem anderen Willen. Nur dummerweise, jetzt komme ich nochmal auf das Spezielle des Buddha zurück, dummerweise sind die üblichen Belehrungen, die man hat, eben weltliche, vordergründige Belehrungen. Was wir alles in der Schule gelernt haben, hat uns auch schon stark verändert, aber eben im Rahmen des Lebens, das wir führen. Sondern die ganze Chose muss noch ein Stück weit tiefer betrachtet werden. Und jetzt frage ich nochmal, warum lehren Buddha eigentlich? Weil sie sehen, dass letztlich jede Willensäußerung selbst schon eine Unvollkommenheit ist. Also sie sagen nicht nur, ihr müsst euch für bessere Dinge entscheiden, ihr müsst die ethischen Regeln einhalten, ihr müsst euer Leben auf einen anderen Standard bringen, sondern sie sagen, die Buddhas sagen, es braucht eine Freiheit in einer ganz anderen Dimension. Und nochmal, jede Willensäußerung ist an sich schon ein Problem. Warum? 3 Punkte können wir uns merken. Erstens mal die Gefahr, dass ein Wille nicht erfüllt wird. Das ist das Hauptproblem. Wir wollen was, kriegen es nicht. Zweitens, der Wille an sich ist schon Ausdruck von einer Leidenssituation, von einer Situation, von der wir sagen, sie ist nicht so, wie sie sein soll. Und sie treibt uns im Übrigen immer wieder zu neuen Aktivitäten. Der Wille ist ja etwas, was uns immer wieder antreibt, immer wieder in Gang setzt, am Laufen lässt und nie wirklich zur Ruhe kommen lässt. Und das Letzte ist auch etwas ganz, ganz Übles, dass zumindest die sinnlichen Wünsche, der sinnliche Wille, von dem wir ja zu einem hohen Prozentsatz leben, nie wirklich erfüllt werden kann. Das ist doch unsere große Krux, dass wir immer wieder, wie der Hamster im Laufrad, immer wieder glauben, noch 3 Schritte und dann bist du da. Aber das Laufrad, ihr wisst, endet in sich nie. Und das ist der wirklich entscheidende Punkt, dass Wille nie so befriedigt werden kann, dass man sagen kann, erledigt. Sonst immer nur eine Pause, bis die ganze Chose wieder losgeht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo ich den Buddha an dieser Stelle mal im Original zitieren will. Da fragt ihn nämlich einer, warum wird denn bei euch Buddhisten sozusagen die spirituelle Praxis auf Nee, das ist Quatsch, nicht schön formuliert. Welche spirituelle Praxis hat man denn? Oder was macht ihr denn als Buddhisten? Warum ist man überhaupt Buddhist? Man sagt der Buddha, zur Überwindung des Willens wird beim Erhabenen, ja, die spirituelle Praxis geübt. Also er sagt nicht, ich belehre euch so, dass aus euren blödsinnigen Wünschen bessere Wünsche werden, dass aus euren unkalkulierbaren Willensimpulsen bessere, gehobenere werden, sondern er sagt, damit ihr das Ganze loswerdet, damit ihr das Willensproblem ein für alle Mal loswerdet. Und deshalb sagte ich am Anfang, dass die Unfreiheit des Willens unsere Rettung sein kann und ich hoffe es sein wird. Denn wenn man im tiefsten einmal in Kontakt ist mit den Kernlehren des Buddha, also mit den eigentlichen Lehren, nicht so das Umfeld, sondern mit den Kernlehren des Buddha, dann muss sich unser Wille, unser Inneres auf Dauer verändern. Nicht so? Steht, glaube ich, schon in der Bibel dieses Bild mit dem Sauerteig. Riesenteigmasse, ein bisschen Sauerteig da rein und es arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und irgendwann ist dieser Klumpen völlig umgemodelt. Ja. Und das ist, wenn wir den Lehren des Buddha begegnen. Die sind am Anfang so klein im Vergleich zu dem, was wir sonst alles so an Energien in uns haben. Aber dieser Erstkontakt hat die zwingende Funktion, unsere Willensproblematik ein für alle Mal zu klären. Und warum ist es so? Das soll mein letzter Satz sein. Wir werden heute Nachmittag das näher betrachten. Der Buddha lehrt ja, dass das, was man als unzulänglich erkennt, dass man das nicht wollen kann. Es sei denn, als Notlösung. Sondern man will ja das, was die Lösung des Problems ist. Wenn aber der Buddha nun zeigt, dass alle weltlichen Phänomene problematisch sind, nicht erfüllend sind, dann muss der Wille irgendwann sagen, dann will ich mit all dem nichts zu tun haben. Die Betonung liegt auf allem. Und das ist das, was das Spezifische der buddhistischen Lehre ist. Sie sagen nicht, ach, lass das Menschliche sein, geh in den Himmel. Sie sagen auch nicht, lass doch dieses Paradies sein, sondern geh in Zustände, die wir Brahmisch nennen, innere Reinheit. Oder bei den Buddhisten gibt es ja auch bei den Mystikern noch die Formlosigkeit. Sie sagen, lass alles sein, was sie als unzulänglich kennt. Und da der Wille bedingt ist, muss man das nicht groß beschließen. Sondern es ist das zwingende Ergebnis, wenn die Anschauung, wenn das Wissen in Bezug auf unsere Wirklichkeit, unsere Lebenswirklichkeit in die Tiefe geht. Und das war einer der Gründe, warum ich heute über den Willen gesprochen habe. Und wir werden jetzt und später natürlich das Ganze nochmal näher betrachten und das noch klären, soweit es geht, was noch bis jetzt offen geblieben ist. Danke erstmal, dass ihr geduldig wart, dass euer Wille, ich bleibe da, dominiert hat. Und jetzt frage ich, was ihr mitgenommen habt von dem heute Vormittag oder was offen geblieben ist oder ob jemand seinen freien Willen noch behalten hat. Kann ja auch sein. Dass einer sagt, ja, und ich habe ihn doch. Würde ich gern kennenlernen.
Ja, und zwar insofern, als ich gerne frei bin von Fremdbestimmung. Das ist noch nicht angeklungen, ne? Dass es darum geht, dass die Entscheidungssituation da ist. Das ist bedingt, ganz ohne Zweifel. Ich werde vor Entscheidungen gestellt, aber bitte will ich das auch alleine erledigen, so gut ich kann, nach allem, was ich gelernt habe. Funkt mir nicht dazwischen, die ihr, ich denke, weniger von mir und meiner Situation versteht. Diese Freiheit hat es hat nicht so, hat nicht angeklungen, denke ich, und die wird vielleicht wahrscheinlich auch so sehen, irgendwo im Programm, wenn es darum geht, wie man seinen Willen durchsetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass das dort kommt. Aber das ist das, was bei mir so stehen geblieben ist. Da gibt es noch was Positives. Dass wir, ne, dass wir nicht dominiert werden durch irgendwelche Verhältnisse, dass wir uns hier nicht treffen dürfen, dass wir das, worum es geht, nicht lernen dürfen, dass, wenn wir es gelernt haben, es nicht ausgesprochen werden darf und so. Diese Art der Fremdbestimmung, dass das für uns fehlt, finde ich einen positiven Aspekt in Bezug auf Willensfreiheit.
Aber ist das so? Ich meine, wenn man die äußeren Verhältnisse betrachtet, haben wir vielfältige Möglichkeiten, unseren Willen umzusetzen. Bisher habe ich ja schwerpunktmäßig darüber gesprochen, wie die Willensbildung zustande kommt. Ja? Also wir haben die Erlaubnis, uns hier zu treffen. Wir haben staatlich, gesellschaftlich keine Einschränkungen, über buddhistische Dinge zu reden. Aber das ist ja schon eine Frage, wie ich den Willen umsetze, überhaupt mich mit buddhistischen Themen zu treffen oder mit buddhistischen Themen zu beschäftigen. Also nicht schwerpunktmäßig das, mit dem ich mich heute Morgen beschäftigt habe. Ja? Und daher bin ich da einfach nicht drauf eingegangen. Tatsache ist, dass das Thema Wille natürlich noch ein ganzer Kontinent. Ich habe ja heute Vormittag eigentlich nur einen Aspekt rausgenommen und den beackert, wie das mit der vermeintlichen Freiheit aussieht. Und das ist, glaube ich, die große Täuschung, der wir unterliegen, so muss man wohl sagen, dass von unserem Empfinden her nicht jeder sagen würde, ich kann mich doch jetzt entscheiden, ob ich hier sitzen bleibe oder rausgehe. Ich kann mich doch entscheiden, oder gestern Abend konnte ich mich doch frei entscheiden, ob ich heute hierher gehe oder ob ich, was ich Hausarbeit mache. Das ist doch die spannende Frage, wo ist da die Freiheit? Ja, bitte sagt mir einer, wo da wirklich die Freiheit ist. Wir merken nicht, wie unser Wille zustande kommt. Wir merken nicht diese Komponenten, wie die in uns sozusagen sich abarbeiten und wühlen. Wir merken das Endergebnis. Und da wir das vor allen Dingen auch gelernt haben, der Mensch ist frei, interpretieren wir das so, jawohl, klar, ich habe mich jetzt entschieden. Würden wir genauer hingucken, würden wir mitkriegen, was in uns passiert, dann würden wir langsam davon Abstand nehmen.
Ich würde auch gerne ein bisschen Willensfreiheit verteidigen wollen. Was ist denn mit folgendem Beispiel? Das ist Schokolade, also das passt ganz gut. Also ich esse auch gerne Schokolade und manchmal gelingt es mir aber zu sagen, das ist jetzt wirklich mal genug. Ne? So eine Tafel ist okay, aber die zweite wird nochmal ein bisschen verbindet. Das ist doch eine Wahl, die ich dann getroffen habe. Zwischen dem, dass ich jetzt keine Schokolade, ich habe gewählt, in diesem einen Fall mal keine Schokolade zu essen. Das ist doch ein bisschen Freiheit.
Fragezeichen. Ich sagte durchaus, das ist das Empfinden von Freiheit. Warum hast du denn gesagt, es ist genug? Fragen wir mal danach. Warum hast du gesagt, es ist genug?
Weil ich eigentlich schon dick genug bin, das könnte ein Grund sein. Oder ein anderer Grund ist vielleicht, es reicht auch wirklich, ne? Ich mag es nicht mehr. Es ist zu viel gewesen vorher schon.
Ja, was du jetzt selbst gemacht hast, du hast Gründe und Bedingungen genannt. Ja, würdest du jetzt 50 Kilo weniger wiegen, wäre dieser Grund überhaupt in deinem Geist nie aufgetaucht. Ich wiege zu viel. Wäre gar nicht aufgetaucht. Hättest du vorher keine Tafel oder zwei schon gegessen, hättest du auch nie von deinem Geist das Signal bekommen, es reicht. Ja? Was du jetzt schilderst, ist einfach das Umkippen des Gewichts dieser beiden Komponenten. Am Anfang ist der Drang stark. Ich will Schoko. Und da ist der Einspruch von hier oben, spielt gar keine Rolle. Durch das Essen der ersten Tafel ist natürlich dieser Drang schon ein bisschen gemindert. Das ist logisch, ja. Der Drang nimmt ja ab, wenn er befriedigt wird für den Moment. Und wenn die zweite Tafel, wir machen das mal fiktiv jetzt, wenn die zweite Tafel auch noch gegessen wäre, dann wäre dieser Drang noch weniger. Und dann ist doch klar, dass der Geist sagt, hallo Wolfgang, du hast genug. Dass der dann stark genug ist, dass der Wolfgang sagt, jawohl, jetzt entscheide ich mich für dich. Aber in Wirklichkeit hat eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses stattgefunden. Oder wo du vielleicht hinaus willst, das ist ein Punkt, den ich heute nicht wirklich angesprochen habe, die Frage der Achtsamkeit. Ja? Wie weit ist mein Geist bei dem Vortrag, bei dem Vorgang dabei? Ja? Und das erleben wir ja oft. Also jetzt gucken wir ein Fußballspiel, so geht es dann, Tor. So, jetzt esse ein Stück Schokolade. Ja, wo ist denn meine Schokolade? Da war doch eine ganze Tafel da. Wo ist die, ne? Ja? Also Drang, Automatismus, keine Achtsamkeit. Wenn wir geübt sind, mehr wahrzunehmen, was in unserem Leben vorgeht, dann schalte die Achtsamkeit mal hin und her. Guck mal da auf den Fernseher und guck dahin auf den Tisch. Wenn unsere Achtsamkeit stark ist, dann sagt ihr am Anfang, Wolfgang, du nimmst dir eine Tafel raus. Davon brichst du dir 4 Rippchen ab. Dann legst du die Tafel wieder zurück. Gehst zu deinem Fernsehsessel. Isst diese 4 Rippchen. Und dann ist Schluss. Wenn die Achtsamkeit stark ist. Und dann kommen die Tränen und sagen, ja, aber gestern hatte ich nur eine halbe Tafel. Du hast sozusagen heute noch eine halbe gut. Von gestern noch mit reinnehmen. Dann sagt der Geist, ja wunderbar, selbstverständlich, du hast recht. Und vorgestern war es mir so schlecht im Magen, da habe ich überhaupt keine gegessen, also habe ich quasi das Anrecht heute noch auf mir. Das ist unsere Willensfreiheit, weil der Geist, das müssen wir auch wissen, der Geist ist üblicherweise im Dienste der Triebe. Der Geist macht erstmal, dass die Dränge, die in uns auftauchen, dass die befriedigt werden. Das ist der Normalfall. Nicht? Wenn diese Schokodrang auftaucht, dann weiß der Geist, wo was liegt, wo was wie schmeckt und wie man am schnellsten hinkommt. Das ist seine Funktion. Befriedigung der Triebe ist die Funktion, die Urfunktion des Geistes. Deshalb haben wir einen Geist, der ist der, wie der Erwachte sagt, Fürsorger der anderen Sinne, die befriedigt werden wollen. Aber der Geist hat natürlich eine weitere Chance. Der Geist sieht nicht nur die momentane Situation, Schoko auf der Zunge, gut, sondern der Geist registriert auch 2 Tafeln auf der Zunge, gut, aber nächsten Tag nicht gut. Ja? Ein Geist hätte was mit Erinnerung zu tun. Am dritten Tag sagt er dir, du weißt doch noch, gestern war es ab der zweiten Tafel nicht mehr wirklich angenehm. Das sagen wir dann, ich habe mich entschieden, nur eine zu essen. Nee, der Geist hat dir gesagt, es ist unterm Strich besser, wenn du nur eine isst, da hast du einen schönen Geschmack und am nächsten Tag ist es nicht schlecht. Hier. Und was ist da jetzt passiert? Durch diese Einsicht ist die zweite Komponente der Willensbildung, von der ich heute Morgen sprach, gestärkt worden. Vorher war diese Einsicht nicht da, es wird mir schlecht. Jetzt ist die Einsicht da, ist sozusagen im Prozess der Willensbildung eine Komponente und meldet sich. Und wenn der Trieb nach Schoko nicht so stark ist, dass dieser Einwand gehört wird, dann ja, verändert sich sozusagen die Gemengelage, das Gewicht verschiebt sich. Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt noch etwas Besseres zu Hause als Schoko, könnte sein. Dann sagt der Geist, ja, hast du da draußen liegen, aber du hast doch gestern Gurken gekriegt. Nur Wolfgang weiß, was ich meine. Ja? Dann wirst du sagen, ach, lass ich doch Schoko, ich esse mal diese Spreewaldgurken. Ja? So, was im Außen erscheint, ist dieser scheinbare Abwägungsprozess. Ja, ich stelle mir das vor, erinnere mich daran, wäge sozusagen ab und komme am Ende zum Ergebnis, ja, ich entscheide mich dafür. Aber was wirklich passiert ist, wir wurden entschieden. Aber nochmal, das ist bitte keine Unfreiheit, da liegt doch gerade die Chance drin. Wenn nämlich in unseren Geist das Datum reinkommt, Schoko ist gut, Spreewaldgurken ist noch besser und die Freiheit von allen Drängen ist am besten, dann muss doch am Ende unser ganzer innerer Haushalt so verändert werden, dass am Ende überhaupt kein Wunsch nach Schoko und Spreewaldgurken auftaucht. Sondern nur noch die Einsicht, ich will zur Freiheit. Deshalb lehren Buddhas. Sie impfen uns sozusagen die höchsten Wahrheiten ein. Und wenn wir die begriffen haben, dann tritt dieser Sauerteig-Effekt ein. Dann bildet uns das um, ob wir das wollen oder nicht. Das ist im Übrigen auch die Garantie, die uns der Buddha gibt oder die der Buddha den sogenannten Stromeingetretenen gibt. Er sagt ihm, wenn ihr einmal die Wahrheit zutiefst erfasst habt, dann habt ihr gar keine andere Chance mehr, als in maximal 7 Leben die völlige Freiheit zu erreichen. Warum? Weil der Wille gebunden ist, weil der Wille bedingt ist. Wäre er frei, würde er sagen, lass dein Gerede, ich will Schoko. Aber der Wille ist eben nicht frei, was er als das Beste, das Optimalste erkannt hat. Das muss die entscheidende Komponente für die Willensbildung werden. Und wenn es dann noch dazu kommt, heute Nachmittag mehr, dass der Willensbildungsprozess selbst zu einem Ende geführt wird, was bleibt dann noch übrig? Rikki, du hast lange gewartet.
Für mich hört sich immer so ein bisschen so an, als gäbe es neben den Bedürfnissen und dem Geist noch irgendeine dritte Komponente, die ich nicht benennen kann. Weil wer sagt denn dem Geist, dass Spreewaldgurken besser sind?
Der Geist registriert Erfahrung.
Der macht das selber. Ja, weil so zwischendrin, ne, wenn du so redest, hört man so sprachlich irgendwie immer wieder so was Drittes.
Das hängt gleich damit zusammen, dass das Wort Geist ein relativ weiter Begriff ist. Dazu gehört ja auch sowas wie Erinnerung, Achtsamkeit, das sind alles Funktionen des Geistes. Nicht? Also nehmen wir das konkrete Beispiel. Wieso hat man denn als Kind Lust auf Schokolade? Nicht? Entweder man bringt so einen Drang nach Süßem mit, aber kein Mensch kommt auf die Welt und hat Lust auf Rittersport. Kein Mensch. Schon deshalb, weil man Rittersport gar nicht kennt. Aber man bringt mit sowas wie ein Drang nach Süß. Das ist sozusagen menschlich. So. Jetzt kriegt man das erste Mal. Und dann entsteht das Gefühl erstmal. Und Gefühl ja. Und Gefühle wecken uns den Geist. Der Geist sagt, was ist das, was eben so gut geschmeckt hat? Ah, braun, rund, quadratisch, gut. So, das registriert der Geist. Und wenn das nächste Mal wieder das Auge darauf fällt, zum Beispiel, dann sagt der Vatergeist, das war doch das, was das letzte Mal dieses angenehme Gefühl hervorgebracht hat.
Und dann weiß ich. Verschiedene Abteilungen sozusagen im Geist.
Geist ist ein Sammelbegriff.
Okay.
Ja, ja. Geist heißt registrieren, was die einzelnen Sinne bringen. Nicht? Schoko, Zunge, vielleicht riecht man es, man kann es tasten und so weiter. Und der Geist sagt, das ist Schokolade und schmeckt gut. Und diese Sorte schmeckt so und so und die schmeckt ein bisschen besser und die mit den Trauben, mit den Rosinen lässt du ganz. Das registriert der Geist. Und der Geist, wenn er sozusagen programmiert ist, der erinnert uns dann von Zeit zu Zeit selbst. Da braucht man gar nicht von außen was zu sehen, was uns verlockt. Sondern er kommt von sich aus und sagt, hallo, es ist 10 Uhr. Und um 10 Uhr nimmst du doch normalerweise ein Stück Schokolade und trinkst eine Tasse Kaffee dazu. Also mach mal. Ja? So, und wenn wir nichts Besseres wissen, weder unser Geist nennt uns eine bessere Alternative, noch es sind andere Dränge in uns, die sagen, ach, geh lieber spazieren, dann läuft das ab. Und wir empfinden das wie, ich habe mich entschieden, wie ich mich jeden Tag entscheide, um 10 Uhr meine Zigarette zu nehmen und meine Tasse Kaffee und ein Stück Schokolade. Wenn aber jetzt in diesen selben Geist das Datum kommt, ab der zweiten Tafel ist es nicht gut. Dann entsteht das sowas wie so ein Konflikt. Nicht? Wenn Drang und die Einsicht, das Wissen identisch ist, dann läuft es seinen Gang. Wenn da irgendwas quer kommt, man hat ja auch andere Dränge, man kann nicht nur Schokolade essen, man will ja auch mal wirklich sich bewegen, immer mit jemandem reden oder so, dann dominiert vielleicht nach der zweiten Tafel das Interesse, jemanden anzurufen. Dann wendet sich automatisch der Wille von der Schokolade weg zum Telefon hin, weil ein anderes Bedürfnis sich auftut. Und wenn man auf die Uhr guckt, ach, es ist zu früh, mein Teilnehmer am Telefonieren arbeitet noch oder schläft noch, dann sagt der Wille wiederum, hat keinen Zweck, ruf später an. Ja, und das ist wirklich eine Gemengelage, die erstens hochkomplex ist, zweitens unglaublich schnell abläuft, in der Regel, weil es ja eingespielte Muster sind, die da stattfinden, dass wir das nicht mitkriegen und deshalb auch nicht wirklich steuern können. Und deshalb diese zwei Kerben, die da einzuschlagen sind. Einmal andere Daten in unserem Geist, die das besser und tiefer beurteilen, die unser Innen können. Und, das ist ein Aspekt auch des Geistes, die Achtsamkeit, was passiert im Moment. Wenn alles in uns einfach nur automatisch abläuft, ja, dann ist das fast so eine tierische Lebenssituation. Instinktgetrieben rollen unsere Tage dahin. Wenn der Geist und die Achtsamkeit ein größeres Gewicht bekommen, dann ändert sich auch der Willensbildungsprozess. Und, ja, ich sage es nochmal, wenn die höchsten Wahrheiten in uns verankert sind, dann muss sich auf Dauer auch der Wille in die letztendlich optimale Richtung entwickeln. Und das heißt, der Wille muss sich am Ende selbst aufheben.
Sie sagen, dass es sowas wie eine absolute 50-50-Situation gibt? Eine absolute 50-50-Situation, wo zwei Bedürfnisse unabhängig voneinander komplett gleichwertig sind.
Nicht faktisch, aber von unserem Empfinden her. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir nicht präzise genug hinschauen können. Unsere Achtsamkeit ist nicht so entwickelt, dass wir das wirklich klar sehen. Wir empfinden das so. Ja, gehe ich jetzt links rum oder gehe ich jetzt rechts rum? Ja. Weil die Komponenten, die da eine Rolle spielen, so vielfältig sind, dass unterm Strich sicher irgendwo so eine leichte Neigung in eine Richtung geht. Aber wir empfinden es unter Umständen anders. Und das ist das, das habe ich heute Morgen auch nicht erwähnt, was wir Verzweiflung nennen. Ja? Es gibt Situationen, wo wir wissen, es ist ganz, ganz, ganz schlimm, aber unser Geist macht uns keinen Vorschlag, wie raus hier. Ja? Was dann? Dann kommt nur Panik auf. Man weiß weg, aber man weiß nicht, wohin. Das wäre so eine gefühlte 50-50 oder nee, null. Das ist eine Null-Situation. Der Geist bietet nicht wirklich etwas an, wo man sagt, ja, da kannst du dich drauf stürzen.
Nur so ein bisschen, was so die letzte endlich die Konsequenz des bisherigen Vortrags ist, wenn wir ja sagen, der Wille ist die Quelle alles Handelns. Und wenn wir dann sagen, wir negieren allen Willen wegen Unzulänglichkeit, hört sich das ja irgendwie erstmal so ein bisschen nach Sackgasse an.
Also Sackgasse ist da, wo man geht und nicht mehr weiter kann.
Ja, also nicht weiter kann, aber wenn man im Prinzip Wille, Quelle allen Handelns erstmal ist. So habe ich das ja verstanden. Ja. Und wenn wir dann aber sagen, alle Wille ist eigentlich wegen Unzulänglichkeit eigentlich negiert, dann entsteht ja überhaupt kein Handeln mehr sozusagen. Also wenn man es jetzt erstmal in kurzen Schritten sieht.
Nee, gute Frage. Ja. Also die Reihenfolge ist eine andere. Okay. In der spirituellen Praxis. Ja. Erinnern wir uns nochmal die beiden Komponenten. Dränge einerseits, Einsicht andererseits. Da gibt es erst eine Menge Dränge, die nur erfüllt werden können durch falsches, übles, unethisches Handeln. Also Wille, wenn der umgesetzt wird, schadet anderen. Und da setzen alle Religionen an und sagen, lass das, verzichte auf die Umsetzung von deinem Willen, wenn sie anderen schadet. Das ist ein ganzer Komplex von Willensmöglichkeiten weggefallen. Zweitens, wir sind noch bei den triebhaften Dingen, oder wir sind überhaupt bei den triebhaften Dingen. Befriedige deine Wünsche, die du hast, aber achte darauf, dass es ein bestimmtes Maß nicht überschreitet. Das ist das Schokoladenbeispiel. Buddhistisch gesprochen, der normale Mensch muss und wird seine Bedürfnisse befriedigen, aber er möge darauf achten, dass er das nicht rauschhaft tut, dass er sich nicht darin verliere, nicht ganz nur darin aufgeht, sondern merkt, es gibt etwas, was darüber hinausgeht. Nächster Schritt ist, schau doch mal hin nach den Trieben, die du hast, nach den inneren Bedürftigkeiten, ob es da gröbere gibt oder feinere, subtiler gibt. Und lass die groben weg. Geh mir zu den Feinen, zu den edleren, vornehmen, helleren, wie man das sozusagen bezeichnen will. So, wenn man das praktiziert hat, jetzt nicht nur gedanklich nachvollzogen hat, sondern das praktiziert hat, wird man feststellen, dass man in einer ganz anderen Lebenssituation war als vorher. Und wir werden konkret feststellen, je weniger Wille in mir ist und war, umso besser geht es mir. Und spätestens dann kann man hochrechnen, wie wäre es denn, wenn dein Wille immer so weiter, immer subtiler würde, immer feiner, immer subtiler, um irgendwann mal ganz auszulaufen. Wie wäre es dann? Das wäre Freiheit. Jetzt sagst du natürlich, ja, um Himmels Willen, da bricht ja der ganze Laden hier zusammen. Wenn keiner mehr einen Willen hat, steht keiner mehr morgens auf, alle bleiben im Bett liegen, es gibt kein Brötchen mehr, es gibt gar keine Schokolade mehr, es gibt gar nichts mehr, es werden keine Vorträge mehr gehalten. Also diese Sorge brauchen wir jetzt sicher nicht zu haben. Das, so schnell wird das nicht der Fall sein, sondern man hat schon genug damit zu tun, ja, die eigene inneren und äußeren Situation zu verändern, dass das sozusagen uns auf einen besseren Level hebt. Ja? Aber letztlich ist das buddhistische spirituelle Praxis vom Gröberen zum Feineren und letztlich vom Bedingten zum Unbedingten. Und das hat der Buddha als Person vorgeführt. Er hat alle Dinge gelassen, die anderen geschadet haben. Er hat nach seinem Erwachen kein Interesse mehr gehabt an irgendwelchen sinnlichen Freuden, Befriedigung, weil alles an Wohl, das er brauchte, er im Inneren hatte, hatte trotzdem noch einen Willen, war nicht willenlos, sondern sein Wille ist ausschließlich gesteuert durch seine Einsicht in die Realität. Er hat doch 45 Jahre lang gelehrt, ist gewandert, hat mit Menschen gesprochen, hat sozusagen Hilfen gegeben, aber nicht aus einem inneren Drang heraus, ich muss, ich will, ja, sondern aus der Einsicht heraus, was notwendig ist, was gut ist, was heilsam ist. Und am Ende, nachdem sein ja, physischer Körper das Alter erreicht hat und zerfallen ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes von Willen nichts übrig geblieben. Und deshalb ist ein Buddha auch jenseits aller Wiedergeburt, er erscheint nicht mehr. Während wenn wir uns einmal später zur letzten, vorletzten Ruhe legen, dann nehmen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Unmenge von inneren Triebkräften, Wollenskräften noch mit. Und das Erste, was die machen, die gucken, wo kann ich wieder sozusagen nach den Dingen greifen, wo kann ich mich wieder inkarnieren, wo kann ich die ganze Chose wieder neu anfangen. In Zeitraffer jetzt. Aber du kannst nachfragen, wenn dich das nicht befriedigt.
Ja, von der Richtung klar. Also im Prinzip ist eigentlich diese Willenlosigkeit eher so das ideelle Ziel als jetzt, oder die ideelle Ausrichtung als wirklich das greifbare Ziel. So irgendwie.
Ja, wir kennen das, ich fange es nochmal anders an. Wir kennen das ja auch in unserer Sprache. Und da kann man nochmal den Unterschied zwischen einer spirituellen Haltung und der weltlichen Haltung sehen. Wenn wir unsere Wünsche betrachten, ist die übliche Haltung, das sind meine Wünsche, die nehme ich ernst, die will ich befriedigen, die will ich erfüllen und dann geht es mir gut. Das ist Grundhaltung. Egal, was wir wünschen, aber immer die Erfüllung von Wunsch bedeutet Glück. Ob Schoko oder Spreewaldgurken oder Nirvana. Aber schon unsere Sprache sagt, man kann aber auch Wunsch los glücklich sein. Das ist der Ansatzpunkt. Ja? Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Glaubst du, steht es in der Bibel? Ja, klar. Man ist im Himmel, wenn der Wunsch erfüllt wird. Aber er wird nicht immer erfüllt. Und wenn er erfüllt ist, hört das Ganze irgendwann wieder auf. Irgendwann steht man wieder draußen vom Paradies und klopft wieder ein. Man heißt, nee, noch nicht reif im Moment, erstmal wieder hier mal lochen. Das ist die Krux dabei. Und der Ansatz ist nicht, Wünsche erfüllen, möglichst clever sein, damit es doch irgendwann mal klappt. Noch nie. Sondern zu erkennen, wo Wunsch ist, ist schon ein Problem. Der Wunsch ist das Problem, nicht die Erfüllung. Der Wunsch selbst ist das Problem. Und wo keiner mehr ist, gibt es ja kein Problem mehr. Aber die Schwierigkeit, die du hast, und das stimmt natürlich, ist diese immense Spanne von unserer Situation jetzt zu dem, was der Buddha am Ende seiner spirituellen Praxis selbst erreicht und andere gelehrt hat. Und deshalb habe ich versucht, in dürren Worten auch diese Schritte mal grob anzudeuten. Womit wir uns das ganze Leben beschäftigen können, sind diese zwei Dinge. Folge nie einem Willen, der anderen Schaden zufügt. Und zweitens, wenn du deine Wünsche erfüllst, gucke, dass du ein bestimmtes Maß hast und du dich daran erinnerst, es gibt einen darüber hinaus. Das ist genug für das ganze Leben. Ja? Das andere braucht uns gar nicht zu erschrecken jetzt erstmal. Das andere soll oder kann allenfalls ja so ein Fernziel sein. Das gibt es. Das gibt es. Und wenn man diese zwei Hauptkomponenten, die ich eben genannt habe, wenn man die erstmal trainiert, übt, dann merkt man auch, dass jede Willensfaser, die wir loslassen, die wir aufgeben, ist ein Stück Freiheit. Und jedes Willensfäserchen, das uns an andere, an die Situation der Welt bindet, ist ein Stück Unfreiheit. Das heißt, unsere Freiheit beginnt erstmal im Verständnis. Wir müssen erstmal unsere Lebenssituation als solche verstehen, einschätzen. Das heißt nicht, dass es morgen anders ist. Aber der Geist geht voran. Vom Geiste gehen die Dinge aus, sagte ich vorhin. Dann denkt nochmal an das Beispiel vom Sauerteig. Wenn man natürlich eine riesen Menge von Teig haben, nur so ein bisschen ja, Sauerteig drin, dauert es seine Zeit, bis es umgewälzt und umgewandelt ist. Aber Zeit ist kein Problem. Zeit ist für Buddhisten kein Problem, weil sie immer wieder neu entsteht. Ja? Wir müssen nicht in dieses Leben alles hineinpacken. Und danach geht es eh weiter. Sondern wir müssen, letzter Satz, ja, wir müssen den Willen in eine richtige Richtung geben. Oder wir müssen die Komponenten, die den Willensbildungsprozess vorantreiben, diese Komponenten müssen wir polieren, den müssen wir klar machen, den müssen wir klären und sauber machen. So, wen habe ich vergessen? Die Karin habe ich vergessen.
Ja. Ich habe noch überlegt, ob jetzt schon alles abgedeckt ist, weil du hast schon so vieles gesagt. Ich habe gedacht, das ist doch noch eins. Was mir einfällt, ist ja die Gewohnheit. Da hatten wir ja vorhin schon, hast du ja schon über Süchte und alles Mögliche gesprochen. Aber die Gewohnheit, dass sich der Mensch selber schadet. Also nicht, dass er den Wunsch hat, dass es ihm besser geht, der ist ja da. Nur in dem Moment, in dem er den Wunsch hat, dass es ihm besser geht, kann er in diese Spur gar nicht reinkommen, weil er gewohnt ist, dass es ihm immer schlecht geht. Und weil er gewohnt ist, dass er sein Ziel nicht erreicht. Und weil er gewohnt ist, dass das, was er sich vorstellt, sowieso nicht in Erfüllung geht. Also ist das immer auch so ein Zurücknehmen auf eine und dann bleibt der Wille ewig. Es ist eine ewige Schaukel, die ihn hin und her zieht, hin und her zieht und die ihn nur in wirkliches Leid bringt.
Wenn ich das analytisch nochmal einordnen möchte, dann beschreibt der Buddha unsere gesamte Existenz unter diesen berühmten fünf Faktoren, den fünf Kandas. Ja? Und die beiden letzten sind Aktivität wird es genannt, das ist nichts anderes als Willen. Und das fünfte ist das, was du jetzt Gewohnheit nennst. Das aus dem, was man einmal tut, so ein zweiter Versuch wird, ja, ein dritter Versuch, das war nicht schlecht, und am Ende kommt man davon nicht mehr los. Das heißt auch, dieser Willensbildungsprozess kommt in eine Endlosschleife, insofern sich da Automatismen herausbilden und wir nicht mehr Herr des Verfahrens sind. Auch weil die Achtsamkeit es gar nicht mehr mitkriegt. Nicht? Es rollt ab. Und auch das ist ein Grund, warum Buddhas Lehre sozusagen von außen kommt dann ein neuer Impuls. Wir in unserer Situation kommen von selbst nicht raus. Das ist ja gerade die Krux. Bei dem es Menschen gibt, das sind ein paar Millionen, ja, nehme ich an, versuchen sie immer wieder sozusagen ihre Wünsche zu erfüllen. Wie kommen denn raus? Die Gewohnheiten verändern sich auch im Laufe der Zeit. Aber in der konkreten Situation sind wir Gewohnheitstiere. Das ist ein Tier. Wir sind Gewohnheitstiere. Und Tier sein heißt eben aus Instinkten, aus inneren Mechanismen und Programmen heraus agieren, aber nicht aus einem freien Willen.
Ja, wer agiert denn überhaupt? Und das Problem der Verantwortung kommt hier rein. Also warum sitze ich hier und war nicht in Paris dabei? Ja, könnte man jetzt zurückführen. Du sitzt hier, weil der Impuls kommt, ist der Impuls. Aber warum kommt der Impuls? Und wenn ich einen heilsamen Weg gehe, wie Silas berücksichtigt oder weiße Teufel, wer berücksichtigt die eigentlich? Also, das Ich ist hier nur eine Frage und es ist auch eine Frage für mich von Verantwortung, wenn es keinen Willen gibt. Wo ist der Spielraum? Wer auch immer dann entscheidet, ich gehe den heilsamen Weg oder ich sage, schau, Alfred. Mist, was du erzählst. Mhm. Anderes Lager.
Also ich bin nicht so weit gegangen zu sagen, es gibt keinen Willen. Was doch nicht gemeint. Sondern ich habe gesagt, der Wille ist bedingt. Und da ist auch gar keine Person, der einen Willen hat. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, das du jetzt ansprichst. Und ich sage gleich, da ist keiner, der einen Willen hat. Die Komponenten, die ich genannt habe, sind unpersönliche Komponenten, die führen zu dem, was wir Wille genannt haben. Und warum du hier sitzt und nicht in Paris, obwohl vielleicht du auch in dir manches hast, wo du sagst, man müsste eigentlich mal aufräumen, so ungefähr, ja? Dass du in deinem Geist das Wissen hast, oder zumindest das Vertrauen hast, das ist nicht der richtige Weg.
Ist das Vertrauen auch in meinen Geist gekommen?
Ja, weil dein Geist ja nicht, du bist ja nicht hier reingekommen als Tabula Rasa. Du hast ja eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte bedeutet, dass du auch nicht nur in diesem Leben, sondern ich sage in vielen vorangegangenen Leben, unglaublich viele Erfahrungsdaten gesammelt hast. Du hast Erfahrungsdaten gesammelt, wie komme ich voran, wenn ich jemanden in den Schädel einschlage? Nicht gut. Das ist in dir irgendwo gespeichert, weil diese Erfahrung da ist. Wie komme ich voran, wenn ich einer spirituellen Praxis folge? Besser. Und das ist gerade die Konstellation in dir. Du hast vieles, was du ändern möchtest, weil die Lebenssituation nicht so ist, wie man sich wünscht. Aber deine Erfahrung, dein voller, prall gefüllter Geist, sag ich mal, hat verschiedene Erfahrungen, die du in Erinnerung hast. Und da ist, nehme ich an, auch die Lehre des Buddha irgendwann mal aufgetaucht. Und er sagte ja, wenn man eine Wahrheit erkannt und anerkannt hat, ohne dass da eine Person ist, die das tut, wenn Wahrheit eingedrungen ist, dann ist es eine Komponente, die nicht mehr dich loslässt. Die setzt sich durch.
Warum ist hier diese Komponente aufgetreten? Und ich nenne es Paris ganz einfach, als auch was anderes sein, sondern Paris ist die Komponente nicht aufgetreten. Ist da was Persönliches? Oder ist das eher ein Zusammenhang, beides muss sein? Beides hat seinen Sinn vielleicht. Also das ist so die Frage, wieso bin ich der Reine? Im besten Falle, dass ich vielleicht hierher gefunden habe, die Reine ist auch jemand, der schon ist oder sonst wie, und der andere ist der Böse. Wieso wird er der Böse und ich der Reine? Ich tue das mal jetzt so polarisiert.
Genau diese Polarität nimmt der Buddha. indem er sagt, alles, was ich an vorzüglichem, feinen, edlen in der Welt wahrnehme, auch das galt einmal von mir früher. Alles, was ich an üblen, schlimmen, schrecklichen, furchtbaren in der Welt wahrnehme, Paris, gab es auch schon mal bei mir. All diese Phänomene, die wir haben und erleben jetzt, die reihen sich wie so eine Perlenkette aneinander. Ja? Aber von dem großen Blick, vom großen Blick aus gesehen, haben wir alles selbst schon durchlebt. Wir waren schon die feinsten Wesen, wir waren schon die übelsten Kerle. Der Unterschied ist nur, ob sich im Laufe dieser langen und unterschiedlichen Erfahrungen unsere Achtsamkeit irgendwann mal so entwickelt, dass wir das registrieren, dass das als Erinnerung oder Ahnung wenigstens auftaucht. Lass die Hände davon, ich weiß nicht genau warum, aber lass davon die Hände, das ist nicht der Weg. Ja? Das kann doch sein. Viele Menschen, die heute Buddhisten sind, ja, sagen, wir spielen morgen Tennis und machen übermorgen ganz was anderes. Buddhist sein allein heißt ja noch nicht, dass man wirklich den Weg zu Ende geht. Wenn den Weg zu Ende gehen wird man nur dann, wiederhole das nochmal, wenn die tiefsten Wahrheiten des Buddha eingeschlagen sind. Und die tiefsten Wahrheiten sagen ja, ja, alles was Wille erreicht, ist nur vorläufig und letztendlich Bruch. Was da in Frankreich passiert im Moment, das ist ein überaus starker Wille, der sich da manifestiert. Ja? Aber starke Dränge und eine falsche geistige Orientierung. Was ist denn deren geistige Orientierung? Wenn wir so viele Menschen niederschlachten, yes, ja, im Namen von Allah und dabei umkommen, sind wir 5 Minuten später im Paradies. Und dann haben wir all das, wovon wir die ganze Zeit träumen, aber im Pariser Vorort nie finden. Alles zu essen, zu trinken und die Girls, die man sich so wünscht. Das ist die geistige Komponente. Diesen Drang der Aggression, der Aversion einfach nochmal befördert. So, der Buddhist hat eine andere geistige Orientierung. In seinem Geist ist das Datum, alles, was karmisch gesehen von dir ausgeht, kehrt zu dir zurück, das ist keine Lösung. Du bestellst etwas, wofür die Rechnung sehr, sehr teuer ist. Da muss ein anderer Wille entstehen.
Bleibt nur die Frage, wieso kriege ich diese Orientierung und der andere diese andere. Du hast hier schon diese karmische Komponente gesagt. Ich habe, was für mich befriedigend ist im Moment an deiner Antwort, dass alles in mir ist, ich schon das Schwein war, ich mache das jetzt mal so, wie das Gute. Also ich denke immer, es muss vielleicht einen Ausgleich in mir geben. Also es ist ja eine nicht-polare Einstellung der Buddhismus, eine Einstellung zwischen Schwein und Nichtschwein, oder wie, damit ich irgendwo in die Mittigkeit komme. Aber deswegen muss ich wahrscheinlich mal in meinem Leben alle Pole durchgemacht haben. Zum Glück habe ich vielleicht jetzt gerade den anderen Pol, der vielleicht ein bisschen angenehmer ist, den durchzumachen. Also das wäre für mich so eine Begründung, wieso es sowas und sowas gibt und ich vielleicht gerade jetzt auf der Spur bin.
Also der Erwachte sagt, dass zur Befreiung 2 Komponenten nötig sind. Die Stimme des Anderen nennt er sie. Also Stimme des Anderen ist Belehrung und eigene gründliche Aufmerksamkeit. Und das ist eben höchst selten, dass diese beiden Komponenten zusammenkommen. Entweder man ist ganz fit, geistig völlig klar, aber es ist kein Buddha da, der lehrt. Oder es ist mal ein Buddha da, der lehrt, aber wir wohnen in Alaska und sind krank und kurz vorm Sterben. Also die seltene Kombination, dass ein Buddha lehrt, wenn man gesund ist und wach ist und geistig klar ist, ganz selten. Die zweite Komponente, man muss den eigenen Geist sozusagen auch fit machen, diese Lehre aufzunehmen, beziehungsweise dann diese Lehre zu benutzen, um den eigenen Geist, das eigene Herz auch umzugestalten. Wann, wo, wie wir irgendwas getan haben, dass jetzt bei uns diese Kombination möglich ist, das kann ich dir nicht beantworten. Ja? Weiß ich nicht, warum diese Konstellation ist, dass sie im Moment so ist. Aber es ist ja eben die Chance, die wir jetzt haben. Die Lehre des Buddha sind noch da. Wir sind alle erwachsen, sprechen eine Sprache, die uns hilft, diese Lehren zu verstehen. Da müssen wir jetzt von unserer Seite auch etwas investieren. Wir müssen diese Lehre aufgreifen. Nicht? Der Buddha sagt an verschiedenen Stellen, wenn jemand einen fragenden Geist entwickelt, dann kommen die Antworten. Wenn einer nur, ich sagte vorhin, im Moment oder am Moment interessiert ist, was tut jetzt gut? Ja, das, was ich da gerade vor mir habe. Kommt man nie zum Ziel, aber wenn man fragt, nicht nach den Erscheinungen, sondern nach der Herkunft der Erscheinung, das ist der springende Punkt, da sind wir auch wieder bei unserem Thema. Nicht der normale Mensch fragt nach den Erscheinungen, der spirituelle Mensch fragt nach der Herkunft der Erscheinung. Und deshalb habe ich ja nicht nur über den Willen gesprochen, wie der sich äußert, das wissen wir ja alle zur Genüge, sondern ich habe nach der Herkunft des Willens gesprochen. Was sind die Bedingungen, was sind die Gründe, dass das auftaucht? Und da ist es psychologisch wichtig. Also philosophisch steckt da ein Problem dahinter. Psychologisch ist es anders. Psychologisch kannst du sagen, so, diese beiden Komponenten sind in meinem Leben aufgetaucht. Jetzt gebe ich mir einen Ruck, dass das nicht verloren geht. Paris ist keine Option für mich, nie und nimmer. Und ich werde alles tun, um einerseits diese tiefen inneren Dränge auch von Aversion und Ärger und Zorn, die in mir noch sind, zu mindern und andererseits meinen Geist so klar zu haben und noch klarer zu machen, dass die Gewichtverschiebung immer mehr zugunsten von Wachheit, von Klarheit, von Weisheit stattfindet. Und dann erledigt sich das Problem.
Die Frage des Ich.
Ja, such es, du wirst es nicht finden. Ja, weil ich nicht der Träger von Wille ist, sondern ich ist genauso eine Empfindung, eine Erlebensweise, eine Art, wie man erlebt und nicht etwas substanziell vorhandenes. Ich ist ein Etikett. Ja, wir wollen das Thema nicht aufgreifen, aber sonst wollt ihr nicht mehr nach Hause kommen. Aber was immer wir Ich nennen, war vor 20 Jahren was anderes, als was wir jetzt Ich nennen. Ja? Und die Behauptung ist ja immer, wenn wir hier rausgehen, sind wir nicht mehr dasselbe Ich, das wir waren, als wir hier reinkamen. So, was war unser Ich? Ja? Vor 10 oder nach 17 Uhr? So, letzte Frage, dann haben wir Pause.
Ich habe mal Theologie studiert und da ging es auch um Wahrnehmung, Theologie und Bewusstsein. Es ist nämlich so, dass diese Spannung zwischen so ist und soll, ja, dieses, aus dem ja dann auch der Wille entsteht, auch erst Bewusstsein schafft, dass also dieses wunschlose Glücklichsein vielleicht ja auch eine Illusion ist, weil dann vielleicht auch eher gemeint ist, dass es gerade mal alle Wünsche weg sind. Aber wenn jetzt überhaupt keine Wünsche mehr, gar keine Spannung mehr da wäre, zwischen Ist und Soll und auch zwischen Subjekt und Objekt, dann entsteht da gar keine Realität, entsteht gar kein Bewusstsein, um was, womit man denn die Freiheit von irgendwas wahrnehmen könnte. Also meine Frage ist, die herkünftige Erscheinung kommt doch vielleicht gerade aus dieser Spannung zwischen den Polen, zum Beispiel zwischen Subjekt und Objekt, Gut und Böse, heiß und kalt, Tag und Nacht. Und wenn man das alles, wenn man sich jetzt Glück, die Voraussetzung, ich strebe nach Glück, also was wir willen, kommt ja auch genau daher. Da können wir noch schon weitergehen und sagen, der Sinn des Lebens wird ja auch normalerweise daher abgeleitet, dass man etwas tun kann, um seine Wünsche zu erfüllen. Und es gibt auch dann Leute an der Stelle, die sagen, ich habe erkannt, weil viele recht haben, dass das Leben gar keinen Sinn hat, weil diese ganze Wunscherfüllung in sich eigentlich schon sinnlos ist. Und die stehen dann vor der Entscheidung, vielleicht ihrem Leben noch ein Ende zu setzen, wenn es gar keinen Sinn hat. Vielleicht liegt ja da dann die Freiheit eines potenziellen Selbstmörders, dass er eine Welt konstruiert, in der er einen Sinn selber kreiert, indem man sagt, ich muss diese Spannung aushalten, ich muss, das gibt mir eine Richtung, in diese Richtung gehe ich jetzt. Als gibt es auch, weil ich nicht auf dem Ruder und dieses Wunsch wird möglich sein. Wäre das nicht die Stelle, wo diese ganze Theorie möglicherweise nochmal deutlicher zu begründen wäre?
Das ist ein Argument, das deutlicher zu begründen. Deshalb würde ich sagen, wir machen das jetzt nicht jetzt, sondern heute Nachmittag, wo auch dieses Thema Überwindung des Willens noch mal richtig auf der Tagesordnung steht, auch ein Beispiel noch mit buddhistischen Texten. Ich will heute Mittag in der Nachmittagsrunde auch das nochmal mit den buddhistischen Originalen angehen. Und da würde das nochmal besser hinpassen, ehe dass ich jetzt so in einer Minute da was runterhaspele. Nur ein Satz vielleicht. Wir leben tatsächlich in einer Welt der Erscheinungen, der Wahrnehmung. Und unsere Grundstrategie ist immer, in der Welt der Erscheinungen und der Wahrnehmung das zu finden, was uns wohltut. Wunscherfüllung. Und die großen spirituellen Lehrer sagen, Wahrnehmung ist gerade unsere Gefangenschaft. Und die Aufgabe ist nicht, die schönste Wahrnehmung zu haben, weil sie eh nicht bleibt, sondern die Aufgabe ist, aus der Gefangenschaft der Wahrnehmung herauszukommen. Und wie gelingt das? Und da bin ich bei deinem Punkt. Wenn man den Willen sozusagen zum Erlöschen bringt, bringt man damit auch die Wahrnehmungen, die Erscheinungen zum Erlöschen, weil die Wahrnehmungen, die Erscheinungen nichts anderes sind als der Spiegel des Wollens. In Kurzfassung. Puh. 2 Minuten Stille, dann bis 11:55 Pause. Nee, 10:55. Das ist schon 12. Verstanden? Bitte? Ja, Pause.
Ja, wenn wir bis 10:55 Pause haben, dann haben wir nur noch 20 Minuten danach.
Ja, danach ist ja nur eine Lesung. Und zwar habe ich eine Lehrrede des Buddha rausgesucht, wo das Thema Wille nochmal aufgefasst ist, in einem Dialog besprochen wird, mit einigen Komponenten, die wir heute Morgen gehört haben, andere noch nicht. Und in dieser 20, 25 Minuten Zeit geht es eigentlich nur darum, auch mal den Kopf jetzt wieder ein bisschen zur Ruhe zu bringen, ja, dass wir nicht den ganzen Vormittag nur auf Hochtouren reden und denken. Und das ist sowas wie ein meditativer Teil.